Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Wir alle erinnern uns vielleicht noch daran, als 2016 Pokémon Go auf den Markt kam und eine neue Spielwelt erschaffen hat. Durch Augmented Reality, also einer erweiterten Realität, werden reale Orte, Sehenswürdigkeiten und Umgebungen Teil einer virtuellen Spielwelt. Mit Hilfe eines Smartphones oder Tablets werden digitale Inhalte in einer realen Umgebung eingeblendet. Augmented Reality, kurz AR, findet heute nicht nur in der Gaming-Welt Anwendung, sondern auch in vielen anderen geschäftlichen und privaten Bereichen. Ob als AR-Filter in Videos und Fotos, bei der Wohnungsplanung, in Bildungsprojekten oder sogar bei der Navigation im Auto. Die Möglichkeiten von AR sind beeindruckend. Nach AR-Games ist der Einsatz von AR-Effekten auf Social-Media-Plattformen besonders beliebt. Laut einer repräsentativen Bitkom-Umfrage aus dem Jahr 2022 nutzen 63% der befragten Social-Media AR-Filter in Videos und auf Fotos. Auch Marken haben AR längst für sich entdeckt. Im Marketing beispielsweise eröffnet AR neue Perspektiven, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Von interaktiver AR-Werbung über virtuelle Produktplatzierungen bis hin zu virtuellen Shop-Simulationen. Die Customer Journey kann mit AR auf vielfältige Weise unterstützt werden. In der Pre-Sales-Phase steigert AR-Werbung das Engagement und die Kaufabsicht der Konsumenten, während AR-Anwendungen in der Verkaufsphase den Einzelhandel revolutionieren und die Kaufbereitschaft erhöhen. AR bietet einzigartige Möglichkeiten, die Customer Journey zu bereichern und interaktiver zu gestalten. Unser heutiger Gast Sebastian Gärtner, Managing Director bei Departed, weiß, welche wichtige Rolle AR für das immersive Markenerlebnis und die Markenwahrnehmung spielt und welche Vorteile Augmented Reality auch für ein nachhaltiges Konsumverhalten bietet. Kernfrage heute: Immersive Kommunikation. Wie wird Augmented Reality das Markenerlebnis verändern?
Lieber Sebastian, ein herzliches Willkommen.
Thilo, vielen, vielen Dank und vielen Dank auch für die tolle Intro. Ganz, ganz toll vorbereitet, schon ganz, ganz viele Fakten ausgespuckt und ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Lieber Sebastian, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, vielleicht kurz drei Warm-up-Questions. Lieber online shoppen oder im stationären Handel?
Lieber online shoppen.
Spieleabend oder Netflix and Chill?
Netflix and Chill.
Team Trendsetter oder Team Nachahmer?
Team Trendsetter, definitiv.
Du bist ja nun schon seit 2019 bei Departed und dort Managing Director und hast da quasi deinen Karrieresprung quasi im Sport sozusagen und auch eine Zeit lang in der Bundesliga gearbeitet. Wie bist du denn sozusagen vom Sportmanagement zur Agenturbranche gekommen?
Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage. Sport hat mich schon immer begeistert, aber ich war vor allen Dingen immer interessiert in dem gesamten Vermarktungsthema. Deswegen war die Bundesliga super, super spannend, weil ich einfach toll fand, wie die Sportwelt sich vermarktet und damit Geld verdient wird. Um ehrlich zu sein, war mir das aber ein bisschen zu undigital und bin dann zu Pro7Sat1 gewechselt, zu Studio 71, was eines der größten YouTuber-Netzwerke Deutschlands ist. Und habe da angefangen, Erfahrung mit dem Thema Influencern zu sammeln. Und als wir 2019 dann gemeinsam mit den ehemaligen Gründern von Studio 71 die Firma aufgebaut haben, Departed, habe ich ein komplett neues Bild bekommen vom Thema Augmented Reality. Denn wie es bei jedem Startup so ist, wir wollten eigentlich erst was ganz anderes machen. Und zwar eine App. Und die hat leider dann nicht so funktioniert. Wir wollten nämlich Influencer-Marketing für den stationären Einzelhandel messbar machen. Und das war gar nicht so einfach, weil die Kassensysteme im stationären Handel irre sind. Und man muss kreativ werden. Und durch dieses Kreativwerden sind wir zum Thema Augmented Reality gekommen. Denn einer unserer Mitmanaging Director hatte eine riesige Begeisterung für das Thema. Und dann haben wir so, sage ich mal, Anfang 2020 angefangen, die ersten AR-Effekte zu bauen.
Und nimm uns dabei mit, welche konkreten Produkte und Lösungen bietet ihr denn an?
Das ist über die letzten 3 Jahre enorm gewachsen. Also man hat ganz leicht angefangen. Wir waren eine der ersten Firmen in Deutschland, die auf Instagram AR-Effekte für Brands machen konnten. Und das war vor allen Dingen in der Corona-Zeit für uns ein extremer Door-Opener, weil während Corona waren wir alle zu Hause und alle Marken wollten trotzdem etwas im Bereich Marketing machen. Und Out of Home ging nicht mehr, alle Außenwerbung ging nicht mehr und trotzdem wollten die Marken natürlich irgendwie Engagement schaffen mit ihrer Zielgruppe. Und da kam Instagram, beziehungsweise mit ihrem Produkt Spark AR hieß es damals noch, um die Ecke. Und wir waren eine der ersten Firmen, die das in Deutschland angeboten hat. Und sind da natürlich trotz als kleine Startups bei den großen Brands offene Türen eingerannt.
Was sind denn da die beliebtesten Plattformen? Also Instagram hast du schon genannt. Ich glaube, Snapchat ist auch sehr bekannt, dass die natürlich in Lenses da sehr, sehr aktiv sind. Gibt es da andere Plattformen, die sonst auch noch bedient oder die man auf dem Schirm haben sollte?
Ja, super, dass du Snapchat schon angesprochen hast. Also neben der Partnerschaft von von Meta, wo wir gestartet sind, haben wir auch seit letztem Jahr eine offizielle Partnerschaft von Snapchat und bauen da europaweit AR-Effekte für Snap auch. Und deswegen sind das auch die beiden Top-Plattformen, würde ich sagen mal, im Bereich Social AR. Auch wenn man sagen muss, Snap ist einfach technologisch da Vorreiter, weil die komplett sich konzentrieren und eine der meist geöffneten Kameras weltweit sind. Unser neuer Player TikTok ist natürlich so schnell wie keine andere Social-Media-Plattform. Deswegen ist das auch eines unserer neuesten Produkte, dass wir AR-Effekte für Brands auf TikTok releasen können. Und es gibt noch weitere Lösungen, die unabhängig von Social-Media-Plattformen funktionieren. Für uns ist es immer wichtig, dass keine App mehr investiert wird. Und ich denke, alle HörerInnen werden Augmented Reality als Buzzword schon einige Jahre kennen. Für uns war es immer sehr, sehr wichtig, bestehende Plattformen zu nutzen und auch da, wo die Marken unterwegs sind, also einen eigenen Account haben und so die Social-Media-Präsenz der Marken nochmal zu erweitern. Und deswegen sind, würde ich sagen, diese drei Plattformen, Snapchat, Meta, mit vor allem Instagram und TikTok, die drei Hauptplattformen. Und dann gibt es noch eine vierte Option für Social-Media-Muffel, würde ich es mal so nennen, die vielleicht auch rechtlich die ein oder andere Hürde haben. Und da gibt es Web-AR-Anwendungen, die einfach übers Handy funktionieren, im Browser direkt, wo man keine Restriktionen hat. Man kann machen, was man möchte. Ist so zum Beispiel für Alkoholmarken ganz spannend. Man hat aber leider nicht diese Möglichkeit, die Reichweite der Social-Media-Plattform so einfach zu aktivieren. Und das sind, würde ich sagen, im Bereich Augmented Reality unsere vier großen Produkte.
Und wo glaubst du, steht AR, wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, wo entwickelt sich hin? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, wo sind wir heute? Was ist sozusagen State of the Art, wenn wir heute im Mai 2023 sprechen? Und was, wenn du jetzt mal schaust, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, wo siehst du das Thema?
Bei solchen Innovationsprodukten, die machen ja so einen ganz klassischen Zirkel durch. Und als wir angefangen haben, war das Thema ganz klassisch ein Toy. Es war ein Spielzeug, wir haben uns nette AR-Effekte ins Gesicht augmentiert und das gepostet. Dann ist mal einer viral gegangen, aber es war alles sehr, würde ich sagen, spielerisch unterwegs. Das merken wir auch, so ein Shift, dass deutlich mehr Lösungen gesucht werden und die wir auch entwickeln, um wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Wenn ich dann die Beauty-Szene aktuell gucke mit AR-Try-Ons, vergleiche ich immer sehr schön, wenn ich bei meiner Freundin im DM daneben stehe und wie früher sich alle Lippenstifte auf die Hand gemalt wurden. Das können wir heute schon perfekt und 1:1 auf die Lippen augmentieren und dann auch in einen Verkauf konvertieren. Das spart super, super viel Zeit für die NutzerInnen. Und es bietet vor allen Dingen den Firmen auch Möglichkeiten, schneller Sales zu generieren, vor allen Dingen im Bereich Online. Und das kann man ausweiten auf die Bereiche Möbel, kann man auch ausbreiten im Bereich Automotive. Und es gibt viele Anwendungsbeispiele, wo man zum Beispiel im Bereich Home sich einfach jetzt Sachen schon ins Zimmer stellen kann, um so zu gucken, wie sieht es auch aus.
Ist das mit jeder neuen iPhone-Generation oder Pixel oder Samsung-Phone, ist eigentlich mit durch mehr Chip-Kapazitäten und Power das für euch eigentlich gut, weil das natürlich auch dann diese Visualisierungen, die ich mit meinem eigenen Zuhause oder an mir selber vornehmen kann, das noch weiter vorantreibe.
Richtig. Was zum Beispiel ganz toll ist, sind auch die mehreren Linsen, die auf den Kameras aufgebaut wurden, somit deutlich mehr Räumlichkeit. Also die iPhones und Android-Handys, die erkennen einfach mittlerweile schon Tiefe. Das heißt, wir können wirklich in den Räumen genau Sachen platzieren, die auch die entsprechenden Maße haben. Wir können Wände anmalen. Das ist zum Beispiel auch so ein Klassiker. Da haben wir auch eine Lens auf Snapchat gemacht, dass man einfach mal gucken kann, wie sieht denn meine Wandfarbe eigentlich aus, wenn ich die blau haben möchte. Und diese Technologien spielen uns extrem in die Karten. Das ist so State of the Art, wo wir aber eigentlich hinwollen. Wir machen jetzt so Ad-Kampagnen, AR-Ad-Kampagnen, aber auch organische Themen oder mit Influencern zusammen, um das Thema voranzutreiben. Unsere langfristige Vision ist aber das Device-Wechsel. Wir haben jetzt seit über mehreren Jahrzehnten fast schon das Smartphone. Ich weiß gar nicht, wie alt das jetzt ist, so 15 Jahre bestimmt schon. Und wir warten eigentlich nur auf den Device-Wechsel, weil alle Zeichen spielen einfach gerade dahin, dass wir irgendwann vielleicht kein Handy mehr haben, sondern ein zusätzliches Gerät, wenn man über eine AR-Brille zum Beispiel spricht. Jetzt warten alle gerade auf die Entwicklerkonferenz von Apple. Heiß diskutiert, nichts.
Wobei das ja immer noch nicht die richtige Brille ist, nach meinem Verständnis, wo ich es durchgucke, die ganz normal aussieht wie eine normale Brille, sondern ja ähnlich wie das ja mit Facebook, die hätten Oculus, ne, und die werden ja auch so eine Brille haben, durch die ich erstmal per se nicht durchgucken kann, mit der ich nicht auf der Straße rumlaufe, sondern es ist eher was, was ich zu Hause dann fürs Spielen, fürs Büro Anwendungen habe, aber dennoch vielleicht dann auch AR-tauglich, das sicherlich sein wird.
Genau, das sind ja die VR-Brillen, die einfach deutlich klobiger sind, die sind aber natürlich nicht, wie du richtig gesagt hast.
Darfst du mit der Straße der Party mitkommen.
Richtig, das funktioniert nicht. Wir glauben wirklich an eine AR-Brille, die AR-fähig ist, und wir machen auch kein VR, weil wir auch sehr stark daran glauben. Letztes Jahr war das Buzzword Metaverse in aller Munde. Es flacht natürlich sehr, sehr stark gerade ab, weil AI ganz vorne ist. Zu dem Punkt komme ich auch gleich noch. Aber wir glauben schon daran, dass der Mensch die echte Umgebung liebt und auch immer lieben wird. Und dass Augmented Reality ein toller
Layer
ist und einfach nochmal tolle Sachen ermöglicht. Wenn wir jetzt Google nehmen, die jetzt gerade ganz frisch mit Google Maps ganz neue Funktionen etabliert haben dieses Jahr, wo man zum Beispiel auf Google Maps Augmented Sachen sehen kann. Und diese Entwicklungen vom Toy zum Tool machen es so spannend. Und wenn dann irgendwann noch ein Device dazu kommt, was natürlich nicht so klobig aussieht, sondern es muss natürlich auch einen gewissen Design-Aspekt haben, wo ja auch alle auf Apple warten, weil wenn Apple was rausbringt.
Aber das wird ja nicht so eine Brille sein. Das wird ja schon eher so eine VR-Brille anscheinend sein. Nicht was, womit ich jetzt draußen rumlaufe. Also wen siehst du denn da konkret, der so eine Brille sieht? Facebook hat ja auch mal so einen Versuch mit der Brille. Ja. Snapchat hatte mal einen Versuch mit der Brille. Ich glaube, Google hatte ganz, ganz früher auch mal was mit der Brille versucht. Also gibt es denn da schon wirklich was, wo man sagt, das Problem war, glaube ich, auch immer, dass da nicht genug Batteriepower natürlich ist.
Richtig, ja.
Sehr filigranen Gestellen, und dass da nicht genug Action, also nicht genug Energie sozusagen ist, um dann Chip zum Beispiel anzutreiben und solche Themen. Also kommt da was? Warst du da optimistisch? Hörst du da was?
Ja, also ich sehe schon einen von den Großen, und gerade bei Apple weiß man, dass die haben selber gesagt, sie fokussieren sich bewusst auf Augmented Reality, weil die brauchen auch diese neue Geschichte und dieses neue Device, um wieder diese Halbwertszeit auch zu haben. Weil das Smartphone, wenn man sich die letzten 3, 4 Generationen anguckt, die Innovationen werden immer kleiner. Ne? Es wird zwar immer besser, aber die werden immer kleiner. Und deswegen arbeiten die mit Hochdruck an diesem neuen Device. Wie das aussieht, kann ich auch nicht sagen.
Sind wir alle gespannt.
Sind wir sehr gespannt auf jeden Fall, ja.
Und wie siehst du denn diese Kombination aus eben AR und dem Metaverse? Du hast es gerade schon angedeutet, aber vielleicht kannst du da nochmal tiefer einsteigen.
Ja. Ja, also das Metaverse, das ist ja seit letztem Jahr heiß diskutiert, überall auf jedem Marketing-Panel hoch und runter. Und ich glaube, die einfachste Antwort, das ist ja eine Definitionssache. Es gibt Brands, die sich aktuell ein eigenes Metaverse bauen, was für mich teilweise ein eigenes Spiel einfach nur ist, eine eigene Umgebung, um mit UserInnen zu interagieren. Für manche ist aber auch Metaverse, ich baue mir komplett einen digitalen Layer, den wir auch schon hatten, in alle meine Kanäle ein. Also digitale Touchpoints, ob das jetzt irgendwo in einer Filiale ist, wo nochmal ein digitaler Layer ist. Und deswegen ist AR mit ein Teil vom Metaverse, aber in der aktuellen Diskussion, die wir sie, glaube ich, in Deutschland haben, gar nicht so eng connected. Was aus meiner Perspektive deutlich enger connected ist, ist das Thema AI, weil damit arbeiten wir zum Beispiel schon super viel. Das Thema Machine Learning, Erkennung von Gesichtern, Erkennung von Gegenständen, und das in Kombination mit Augmented Reality wird nochmal viel, viel neue Möglichkeiten öffnen. Jeder kennt damals Mr. Spex, die waren einer der ersten, die mehr oder weniger gut funktionierend sich Brillen auf dem Online-Shop anziehen lassen konnten. Das ist jetzt natürlich schon Common Sense, ganz einfach umzusetzen auf jeder Social-Media-Plattform. Man braucht gar keine Website mehr dafür. Aber aktuell ist es so, dass ich mir die Brille noch aussuchen muss. Und die Zukunft wird daran liegen, dass du durch AI auch Sachen hinbekommst, dass dir vielleicht schon Brillen vorgeschlagen werden, die vielleicht zu dir passen, die zu deinem Typ passen. Und das sind so aus meiner Sicht die Zukunftsthemen, die Augmented Reality noch viel stärker und viel mächtiger machen.
Siehst du denn noch Anwendungsmöglichkeiten im B2B-Bereich?
Ja, B2B-Bereich ist ein komplett eigener Sektor. Wir sind nicht so stark im B2B-Bereich. Gerade so im Bereich Showrooms, im Bereich Learning von Trainings von Mitarbeitern in Ingenieursberufen, die ganze Welten auferleben lassen können. Im Bereich Medizin ist es auch sehr stark, wo man zum Beispiel einmal, das ist auch im VR-Bereich, aber auch im AR-Bereich, wo man zum Beispiel Operationen schon mal sehen kann, ohne vielleicht am echten Menschen Schaden zu vollziehen. Und deswegen denke ich, dass B2B ein sehr wichtiger Bereich ist oder auch in der Automotive-Branche, um einfach zu sehen, wie ist ein Auto zusammengebaut. Man kann die Teile schon mal deutlich besser sehen, Anleitungen dafür schreiben und die Leute trainieren.
Nun wollen ja Kunden auch immer dann wirklich einen Return on Investment sehen und sagen, was hat mir das gebracht, das habe ich so und so viel ausgegeben. Kannst du vielleicht mal sagen, wenn ihr sowas entwickelt, so eine durchschnittliche Kampagne oder so eine Technologie, was kostet das? Und dann aber auch die Frage, wie wird da sozusagen der Return on Investment gemessen? Oder ist es erstmal, hey, wir sind da und wir wollen Reichweite und wir wollen wahrgenommen werden als cool. Reicht das schon aus? Oder kommt da mehr und mehr die Frage auch, Mensch, was bringt uns das? Wie viel haben wir jetzt mehr verkauft? Wie kann man damit auch Lead generieren etc.?
Seit diesem Jahr ist es natürlich besonders, dass die Fragen mehr kommen, weil einfach generell die Marktsituation im Werbemarkt, wissen wir alle, gerade etwas unruhiger ist, stabilisiert sich auch gerade. Und das sind natürlich Innovationsthemen, die vor allen Dingen von führenden Firmen, die immer innovativ sein wollen und immer auch die vor allen Dingen die Generation Z erreichen wollen. Das heißt, es gibt immer diese First-Mover-Brands. Für die ist es vor allen Dingen wichtig, teilweise stylische Umsetzungen zu haben, aber auch, was wir oft haben im FMCG-Bereich, einen neuen Weg zu gehen. Also wir haben auch eine zweite Firma, wo wir mit InfluencerInnen Produkte in den Supermarkt bringen und auch selbst verkaufen. Und was wir gemacht haben, ist die alte Welt, das ist zum Beispiel das Packaging, mit der neuen zu connecten, mit den Social-Media-Accounts. Und darauf nochmal etwas, wenn ich die Verpackung abfilme, konnte ich ein kleines Spiel spielen. Und so lasse ich den Rezipienten oder den Fan noch länger an der Verpackung und mit der Marke interagieren. Und das sind vor allen Dingen Sachen, die Marken extrem spannend finden, weil das sind komplett neue Möglichkeiten, die vorher gar nicht da wären. Da sind natürlich Zahlen dann irgendwann auch sehr, sehr wichtig, weil man kann alles in den Social-Media-Plattformen wunderbar messen, wie viele Leute haben das gesehen, wie viele Leute haben das nur geöffnet, wie viele Leute haben sich die Effekte gespeichert. Deswegen ist das eher so Innovationscases. Auf der anderen Seite ist es, was ich vorhin eingangs gesagt habe, gerade im Bereich E-Commerce, wo so AR-Try-Ons genutzt werden, schon so, dass so Retourenreduzierung und Conversions hinsichtlich Sales eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und für diese Marken und das noch gar nicht so oft genutzt wird auf den Social-Media-Plattformen, eine Möglichkeit darstellt, das erste Mal, ich bin zu Hause, wo ich mich wohlfühle, Produkte auszuprobieren und die direkt zu kaufen. Und ich glaube, da müssen noch einige Cases geschaffen werden. Da gibt es noch gar nicht so viele und da gibt es noch viele Brands, die das auch nutzen sollten, aus meiner Sicht. Und deswegen kommt es immer mehr, aber es ist schon immer noch ein Innovationsprodukt.
Und diese Marken, die Erfahrungen, integriert man das sozusagen am besten in die Gesamtmarkenstrategie? Weil die machen ja noch viele andere Maßnahmen und Aktivitäten. Wie lässt sich das auch miteinander verknüpfen und verbinden?
Generell aus meiner Perspektive, jede Marke, die zum Beispiel InfluencerInnen-Marketing betreibt, sollte zumindest die Möglichkeiten von AR zumindest anschneiden. Damals ist das losgegangen, das waren ganz einfache Farbeffekte, die sind jetzt noch nicht wirklich AR, aber das sind zum Beispiel ganz einfache Sachen, die Marken überhaupt erstmal nutzen sollen, was viele Marken noch nicht machen. Und das heißt, es ist einfach schon, sollte Teil jeder Social-Media-Strategie sein, um beim Thema zum Beispiel Influencer-Marketing einfach nochmal Earned Media zu generieren. Sobald ich einen Effekt cool finde, nehmen wir mal einen Film, der jetzt irgendwie neu auf einer Streaming-Plattform kommt, und ich mich in den Charakter cool verwandeln kann, dann nehmen das auch viele Leute auf und posten da eine Story. Und du hast wieder Content, den du gar nicht bezahlt hast von den Leuten. Wenn du nur eine Ad siehst, du siehst die Ad, klickst vielleicht drauf und dann bist du weiter da. Wenn es so engaging ist, ach cool, ich will selber mal zu der Hauptfigur werden, dann schicke ich das vielleicht meinen Freunden oder mache sogar eine Story. Und wenn ich nur 500 Follower habe, sind es trotzdem wieder Earned Media Impressions, die ich zum Beispiel auf Instagram dann bekomme. Und aus meiner Sicht ist das der einfachste Teil, um überhaupt damit anzufangen. Und der zweite Part in der Content-Strategie ist, das ist dann schon ein bisschen advanced, mich zu hinterfragen, was für eine klassischen Werbeträger habe ich? Postkarten, Out-of-Home-Plakat, eine Verpackung. Und wie nutze ich diese klassischen Werbemittel, die vielleicht irgendwie geprintet sind? Und wie schaffe ich es dann, einen digitalen Layer rüber zu bekommen und diese dann mit meinem zum Beispiel Instagram-Account, Snapchat-Account oder TikTok-Account zu verknüpfen, sodass ich die alte Welt und die neue Social-Media-Welt durch AR miteinander verknüpfe.
Du hast in meiner vorherigen Frage unterschlagen, nochmal so eine Hausnummer zu geben, was denn sowas eigentlich kostet.
Ja.
Und vielleicht können Sie nochmal so eine Price Range geben, dass wir da mal eine Vorstellung haben.
Ja. Also die ganz einfachsten Effekte fangen, sage ich mal, bei mittleren vierstelligen Beträgen an.
Das ist aber eher ein Effekt.
Das ist dann wirklich ein einfacher Effekt. Bei großen AR, dann geht es bis zu sechsstelligen Beträgen, wenn man zum Beispiel Menschen einscannt, komplette Autos nachmodellieren, modelliert. Das hat immer eine Komponente. AR ist die eine Sache, also die Plattform nutzen und in AR zu bringen. Und die andere Sache, welche Assets habe ich? Welche 3D-Assets habe? Und da sind wir dann wirklich im 3D-Bereich. Und welche 3D-Assets habe ich? Und diese beiden Komponente sind vor allen Dingen auch die großen Kostentreiber. Komplexität vom Programmieren und Qualität und Art und Weise der Assets, die ich habe. Plus vorher natürlich die Konzeption und so weiter. Aber die ist ja immer ähnlich. Und das sind so die Hauptaugenmerke. Das ist ja wie bei einer Videoproduktion. Ich kann jetzt schnell mit dem Handy etwas produzieren. Oder ich will wirklich für zum Beispiel gerade Automobilhersteller sind da sehr auf Qualität bedacht. Dann muss da einfach ein größeres Team dran setzen, um diese Qualität zu gewährleisten.
Das bringt mich zu dem Punkt, wie du eigentlich auch die Balance zwischen auf der einen Seite der Technologie und auf der anderen der Kreativität in AR siehst, wie viel von dem, was ihr tut, ist quasi technisch schon vorgegeben durch das Umfeld und die technischen Möglichkeiten. Wie viel ist eigentlich denn der kreative Freiraum?
Der kreative Freiraum ist, der kreative Freiraum ist eigentlich endlos, aber wir sind eher limitiert immer durch die Technologie gerade. Weil wir auf Plattformen wie Metaspark, heißt es jetzt von Instagram, Lens Studios von Snapchat oder das Effekthaus von TikTok arbeiten. Und die haben einfach Leistungslimitierungen. Was wir da machen und wie wir das gestalten, das liegt komplett in unserer Hand.
Ausreizen.
Und das haben wir schon sehr, sehr erfolgreich auch gemacht und sind da auch mit den großen Plattformen, haben wir da schon Cases geschafft, die auch international so ihresgleichen suchen, weil wir eigentlich dafür bekannt sind, gerade diese Themen und die Technologie bis ans Maximum auszugrenzen. Und wir würden gerne mehr machen. Aber ich kann mal ein Beispiel geben. Bei Instagram, ein Effekt kann nicht größer als 4 MB sein. So, und in 4 MB eine coole Experience zu machen, ist schon eine Herausforderung. Haben wir aber an einigen Stellen schon geschafft. Und deswegen ist eher das der leistungslimitierende Faktor, den wir meistens haben. Was jetzt bei uns besonders ist, wir kommen eigentlich ja aus der Influencer-Marketing-Welt, wir machen auch Videoproduktion und TikTok. Das macht uns, glaube ich, so besonders, dieses Creative Technologies wirklich auch aus so einer Medienperspektive zu sehen. Weil es gibt ganz viele AR-Firmen, die sind sehr techy und die werden an vielen Enden auch besser sein, weil sie tech-lastig sind. Aber als Marke, in deiner Marketingstrategie, da brauchst du das Verständnis von beiden, von der Kreativität und was funktioniert da draußen. Und das ist nicht immer das technisch Allerbeste, was gut funktioniert im Marketing, sondern die Portion Kreativität gehört dann schon dazu.
Inwieweit sorgt ihr denn selber auch dafür, dass diese AR-Erlebnisse zugänglich und auch nutzbar sind für die verschiedensten Zielgruppen?
Gestartet ist das Ganze, wie ich gerade schon gesagt habe, Influencer-Marketing, da kommen wir her, da fühlen wir uns zu Hause. Und als dieses Tool neu eingeführt wurde von zum Beispiel Instagram oder aber auch bei Snapchat, haben wir immer holistische Kampagnen gestrickt, wie wir es früher gemacht haben und immer mit einer kreativen Technologiekomponente erweitert und einfach zum Beispiel in jedem Influencer-Briefing gesagt, du nutzt jetzt diesen AR-Effekt noch in deiner Story. Und dadurch, dass die das genutzt haben, haben gerade am Anfang, als es noch keiner kannte, alle Leute oben drauf geklickt, die die Story gesehen haben und wollten diesen Effekt selber auswählen und haben dann nochmal mit der Marke interagiert. Das heißt einmal durch organische Reichweite, durch Influencer. Was wir beobachten ist, dass alle großen Plattformen Mediaprodukte gerade dafür etablieren, zum Beispiel Instagram AR-Ads, TikTok startet mit den Themen, Snapchat ist sowieso bekannt dafür, das zu haben. Durch diese beiden Möglichkeiten, einmal die organische Reichweite von reichweitenstarken KreatorInnen und einmal von der Mediaseite, ist es ein perfekter Mix, um das der Zielgruppe vor allen Dingen im Bereich Social Media zugänglich zu machen.
Und welche Marken oder Branchen, glaubst du, könnten am meisten von AR profitieren und warum?
Ich glaube, ein Teil hatte ich anfänglich schon beantwortet, gerade Möbel und Beauty-Branche. Also die sind sehr, sehr prädestiniert dazu, weil gerade in der Beauty-Branche alles, was im Gesicht stattfindet, für die einfach ein Segen ist. Es wird kein Produkt verbraucht, ich kann alles digital machen. Es ist super skalierbar in alle Länder. Du kannst es sehr schnell, wenn du jetzt eine große Beauty-Marke bist, auf alle Länder adaptieren und jeder kann sich beispielsweise den Lippenstift augmentieren. Das ist so ein No-Brainer. Aus meiner Sicht ist die FMCG-Branche auch sehr prädestiniert dazu, weil jeder kämpft um die Regalplätze, jeder muss innovativ sein, jeder kämpft um Reichweite. Und die Produkte sind nicht immer so emotional aufgeladen, wie sie gerne wären. Und da einfach nochmal ein Layer drüber zu legen, um coole Sachen zu machen, Gewinnspiele zu machen, die nicht mega viel Geld kosten, weil die Plätze in den Supermärkten sind ja auch sehr, sehr teuer, große Aufsteller und so weiter. Denke ich, da ist super, super viel Chance in Zukunft. Und das Dritte, sorry, das ist der Fashion-Bereich, wo wir auch schon einiges machen. Gerade bei Snapchat, das Bodytracking geht los. Wir können uns Sneaker schon anziehen, teilweise T-Shirts anziehen. Wie sehen T-Shirts aus? Und das wird durch AI und Machine Learning immer besser. Und das wird das Shopping-Erlebnis auch nochmal verändern.
Und welche AR-Trends oder Innovationen, die da in Zukunft kommen werden, auf was bist du da am meisten gespannt? Oder sagst, Mensch, wenn das kommt, das wird nochmal ein Quantensprung werden?
Ich glaube, dieser Device-Wechsel. Also ich warte darauf am sehnsüchtigsten, weil aus meiner Sicht wird das alles verändern. Aktuell hat jeder eine Website. Wir werden
alle zum Brillenträger.
Ja, ich glaube, es wird noch nicht so schnell funktionieren, aber es wird Situationen geben. Du wirst sie noch nicht jeden Tag aufhaben, aber es wird Situationen geben, wo man vermehrt solche Brillen trägt. Und das ist auch das, was ich hoffe. Ich kann es natürlich nicht in die Zukunft gucken, aber so die Zeichen, die man sieht, wir waren jetzt auch in Amerika, haben uns auch mit den großen Plattformen getroffen. Es wird schon sehr viel gerade in die Richtung gearbeitet. Und das finde ich super, super spannend, weil eigentlich gibt es da keine Branche, die ich spannend finde, sondern das komplette Denken, was spannend sein wird. Wie werden wir Werbung in Zukunft denken? Die wird halt nicht mehr nur auf einem Screen sein, sondern die wird halt mehrdimensional sein. Und da ein Teil von zu sein, das finde ich am spannendsten.
Vielleicht kannst du jetzt zum Abschluss mal diese drei Sätze für mich zu Ende führen. Augmented Reality wird
alles verändern.
Alles? Da muss ich gleich nochmal nachhaken. Was heißt denn alles?
Alles verändern. Denn ich denke, es wird durch den Wechsel der Ebene unser komplettes Marketingverständnis verändern und wie Marken sich präsentieren und einfach einen digitalen Layer über unsere aktuell analoge Welt legen.
Das Marketing der Zukunft ist?
Digital, schnell und mit einem interaktiven Layer versehen. Denn was wir schon teilweise probieren, ist, klassische Werbemittel zu extenden. Und ich glaube, das wird in Zukunft deutlich, deutlich mehr geschehen.
AR-Brillen werden?
Hoffentlich bald kommen. Und hoffentlich werden sie auch angenommen. Denn ich glaube, viele technische Neuerungen sind erstmal von Grund auf, werden abgelehnt. Wir haben es beim iPad gesehen. Das brauchte auch zwei Anläufe. Ich hoffe, die AR-Brille braucht nur einen Anlauf.
Lieber Sebastian, vielen Dank, dass du Gast bei uns warst. Schön, dich dabei zu haben und mal in die Zukunft des Marketings zu schnuppern, insbesondere unter dem Layer AR. Vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Thilo, vielen, vielen Dank.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder eine wunderbare Folge, wo wir in die Zukunft geblickt haben mit einem Menschen, der die Zukunft doch mitgestaltet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ihr Lust habt auf mehr spannende Geschichten von Unternehmerinnen und Unternehmern, dann hört gerne auch einmal in die älteren Folgen rein, auf allen Kanälen, wo ihr gute Podcasts findet, ob das bei Apple, bei dieser, bei Spotify oder auch einfach eurem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. In diesem Sinne, wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Lasst uns gerne auch ein Like da, einen Kommentar oder auch gern 5 Sterne. Und wenn ihr Vorschläge habt für Gäste, schreibt uns auch gern an die Adresse podcast@piabo.net. Vielen Dank und bis bald.